Okay, dann wollen wir gleich in unser Thema einsteigen. Die Werke Jesu tun. Bevor ich anfange, möchte ich einfach mal ein ganz kurzes Brainstorming mit euch machen. Was sind so eure Erfahrungen mit dem Thema? Die Werke Jesu tun, Zeugnis geben, Evangelisation, Menschen zu Jüngern machen. Was sind so eure Erfahrungen? Einfach, was euch spontan kommt. Okay, Herausforderung. Gemeinschaft. Okay, gut, mal bis dahin. Herausforderung, Auftrag, Gehorsam, dann also und dann Frucht bringen. Gott hat Werke vorbereitet. Es ist neues Land. Es macht Freude, hält den Glauben fit. Es geht am besten in der Gemeinschaft. Die Erfahrung, man bleibt manchmal im Reden stecken, würde gerne die Werke tun, nicht Werte, Werke. Ich glaube, dass es gibt noch andere Erfahrungen auch mit dem Thema Evangelisation oder Werke Jesu tun. Ich meine, ihr habt euch hier zu dem Seminar angemeldet, ihr habt schon einen ganz schönen Schritt gemacht, aber ich glaube, wenn man so noch andere Geschwister hört oder auch, wie es mir manchmal ging, da gibt es nicht nur dieses hier, es macht Freude und hält den Glauben fit, sondern da gibt es irgendwie Frust. Da gibt es die Erfahrung, es gibt keine Ergebnisse oder keine schnellen Ergebnisse. Es ist mühsam, es ist mühsam, es ist Furcht in einem. Es braucht viel Mut, ja. Erfahrung, es gibt Furcht in einem selbst. Und die Erfahrung von Ablehnung oder dass man irgendwie nichts rauskriegt. Ich weiß nicht, ob das euch manchmal geht. Also ich bleibe manchmal nicht im Reden stecken, sondern ich kriege manchmal vorm Reden schon stecken. Ja, und manchmal ist es so, wenn ich dann was sagen will, dann ist so, als ob nur Sand im Mund ist. Und dann diese Erfahrung, dass man sich vielleicht zurückzieht in sicherere Dinge, Gemeindeleben, fromme Dinge, die man tut, weil das irgendwie nicht so ganz gut geklappt hat. Und vielleicht mühevoll ist und mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, teilweise zieht man sich zurück in fromme Aktivitäten und verliert auch den Kontakt zu Ungläubigen. Habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht? Also solche Erfahrungen habe ich in meinem eigenen Leben gemacht, ja. Man ist nur noch beschäftigt mit frommen Dingen und verliert den Kontakt zu Heiden. Und das ganze Thema wird irgendwann zu einem Berg, wo man denkt, den kann man schier nicht mehr erklimmen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man so in den letzten Jahren auf Konferenzen oder geschaut hat oder Sachen, die so gelehrt wurden, hört man auch immer wieder solche Sachen wie, naja, wir müssen erstmal für eine Erweckung beten, bevor wir das Evangelium weitergeben können. Und ich glaube, es gibt einige Lügen, die der Feind konstruiert hat, damit wir das nicht tun, was Gott uns gegeben hat oder was Gott uns als Auftrag gegeben hat, weil das stimmt tatsächlich, wir haben hier einen Auftrag. Und dieser Auftrag, der steht einfach. Jeder kennt den, jeder Christ kennt den. Und der ist eigentlich ganz einfach und trotzdem ist es, scheint er so schwierig zu sein. Das ist gar nicht so einfach manchmal, ja. Und ich glaube auch, dass der Feind alles Mögliche konstruiert, damit wir das nicht tun, damit wir uns beschäftigen mit den Werken Jesu, damit wir uns mit vielen Dingen beschäftigen, aber damit wir diesen Auftrag irgendwie nicht nachkommen. Und es gibt viele fromme Dinge, die es gibt, Lügen, theologische Argumente sogar, die der Feind konstruiert hat. Ich möchte ein paar Lügen gegen unser Thema einfach mal sagen, bevor wir dann mit der Wahrheit kommen. Also eine Lüge, die immer wieder kommt in unserem Land, ist, dass bei uns der Boden hart ist. Und irgendwie greift das nach einem und man will das glauben, aber ich glaube, dass es wirklich eine Lüge ist. Ich glaube, das ist eine Lüge, dass in unserem Land der Boden härter ist als anderswo. Ich glaube, dass es schon manchmal besondere Gnadenzeiten für ein Volk gibt, die Gott einfach bestimmt. Zeiten, wo Gott sich in einem Volk besonders bewegt. Und ich glaube, dass vor 20 Jahren ungefähr in unserem Volk eine ganz besondere Gnadenzeit war. Als die Mauer gefallen ist. Und man hat das irgendwie gespürt in unserem Land. Es war geistlich ein Aufbruch und zwar eine Bewegung da. Und es scheint jetzt anders zu sein. Aber ich glaube nicht, dass grundsätzlich dass der Boden in Deutschland härter ist als irgendwo anders. Ich glaube, dass das eine Lüge ist. Ich sehe, dass wenn manche Leute sagen, ja, in Weißrussland ist der Boden nicht so hart, da kommen Leute zum Glauben, dann kann ich euch Gründe dafür nennen, zumindest die Gemeinde, die ich kenne, wo wirklich Leute zum Glauben kommen, warum dort Leute zum Glauben kommen. Das hat nichts mit dem harten Boden zu tun, sondern das hat was mit der Hingabe der Christen zu tun. Ja, der Einsatz und die Hingabe der Gemeinde, die ich dort kenne, ist ungefähr 500% höher als unser Einsatz, den ich hier kenne. Ja, ich mache keine Witze. Ne? Und deshalb kommen Menschen zum Glauben. Und das ist trotzdem Stück für Stück. Aber die Gemeinde wächst. Der Boden ist genauso hart wie hier, aber der Einsatz ist höher. Dann gibt es manchmal das Argument, die Zeit ist nicht reif dafür. Es ist noch keine Erntezeit. Ich glaube, dass es auch eine Lüge vom Feind ist, weil Jesus sagt, hebt die Augen auf und seht. Die Felder sind reif zur Ernte. Dann dieses geistliche Ding Erweckung. Ich glaube, dass uns das über Jahre hin davon abgehalten hat, unserem Auftrag nachzukommen. Leute haben auf eine Erweckung gewartet in unserem Land und das wurde so hochgepeitscht. Man hat auf irgendwas Tolles, Übernatürliches gewartet und hat nicht das getan, was vor Augen lag. Und ich bin selber auch schuldig da drin, ja. Und ich glaube, dass es eine Lüge vom Feind ist, auf irgendwas zu warten, was in der Zukunft ist und heute das nicht zu tun. Dann gibt es solche Dinge, ja, wir müssen nur genug Lobpreis machen. Dann kommen die Leute von selber in die Gemeinden und in unsere Gruppen, wenn wir nur genug Lobpreis machen und den Herrn erheben. Ich glaube, dass das eine Lüge ist, schlicht und ergreifend. Weil Jesus sagt was anderes, wie die Leute zu ihm kommen. Er sagt nicht, dass die Leute durch Lobpreis zu ihm kommen. Lobpreis ist total wichtig, ja. Ich glaube, dass das wichtig ist. Aber Lobpreis ist nicht ein Ersatz dafür, das Evangelium weiterzugeben. Und Jesus hat nicht gesagt, geht hin und macht Lobpreis. Und dann kommen die Leute zu euch. Dann, wir brauchen noch mehr Einheit. Dann kommt eine Erweckung. Ich glaube, dass es auch eine Lüge ist. Ich glaube, dass es ein Seitenweg ist. Ich glaube, dass Einheit wichtig ist. Aber auch das ist kein Ersatz dafür, das einfach zu tun, was Jesus uns gesagt hat. Abgesehen davon, wer das gerne möchte, wir können Johannes 17 mal detaillierter einschauen, um was es da wirklich geht. Ja. Dann, wir brauchen mehr Heiligkeit, mehr Reinigung, mehr Buße. Dann, auch das ist alles richtig. Wir brauchen noch mehr Heiligkeit, mehr Reinigung und mehr Buße, bin ich sofort dafür. Aber auch das ist eine Ausrede, wenn es darum geht, wenn wir sagen, ja, wir sollen die Werke Jesu tun, weil wenn wir da uns Schritte in Bewegung setzen, dann merken wir erstmal, wie viel wir wirklich noch brauchen. Ja. Wir brauchen mehr Vollmacht, dann ist auch richtig, wir brauchen noch mehr Vollmacht, aber ich glaube nicht, dass wir das am Schreibtisch bekommen. Oder mehr Gebet und mehr geistlichen Kampf. Ich glaube, dass es auch richtig ist, aber es ist trotzdem, müssen wir aufpassen, dass es nicht zur Ausrede wird. Wir brauchen mehr Geld, mehr gute Prediger oder wir müssen halt einen guten Evangelisten einladen. Mehr professionelle Veranstaltungen, mehr Programme, bessere Räume, mehr Vollzeitliche, die sollen das machen. Die sind dafür da. Wir müssen erst auf eine neue Ausgießung vom Heiligen Geist warten. glaube, dass das eine Lüge vom Teufel ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Oder wir brauchen nicht zu predigen, sondern wir müssen nur christlich leben, dass die anderen das dann sehen und uns dann fragen. Hört sich total fromm an. Ist aber nicht das, was Jesus gesagt hat. Natürlich sollen wir so leben, wie Christen leben. Ja, wir können uns nicht einen Fisch aufs Auto kleben und mit 100 durch die Ortschaft fahren. Natürlich sollen wir so leben, wie Jesus das will. Aber Jesus hat nicht gesagt, lebt nur christlich und wartet darauf, dass die Leute euch fragen. Das hat er nicht gesagt. Und das haben die Apostel nicht gemacht und das haben die ersten Christen auch nicht gemacht. Und auch Christen durch die Kirchengeschichte hindurch nicht. Nee, er mutet uns zu, was zu sagen. Das ist das Schlimme. Und ich glaube, das Schlimmste ist, was zu sagen. Franz von Assisi hört sich total toll an. Ja, lebe, rede nicht, wenn du nicht gefragt wirst, oder wie war das, sondern lebe so, dass du gefragt wirst. Alles gut. Aber das ersetzt nicht das, dass wir irgendwann doch unseren Mund aufmachen, so wie Jesus das gesagt hat. Geht hin oder seid bereit zum Zeugnis. Und mir kommt das so vor, als wäre uns das, als wäre das das Schwierigste. Tatsächlich seinen Mund aufzumachen und zu sagen, Jesus. Jesus ist die Antwort. Und nichts nimmt uns das ab. Johannes 4, ich lese mal diese Stelle vor. Da sagt Johannes, Jesus in Johannes 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und sein Werk vollbringe. Also das Werk Jesu. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Jahre, dann kommt die Erweckung? Sagt ihr nicht, irgendwann, noch in 4 Monaten, in 4 Jahren, nach 4 Konferenzen, kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der, der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der da sät und der, der erntet, sich gemeinsam freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der andere ist es, der sät, und ein anderer, der da erntet. Der eine sät, der andere erntet. Und ich glaube, es ist, bevor wir überhaupt anfangen mit dem Thema, ist es nötig, dass wir mal schauen, wo stehen wir da eigentlich? Wo stehen wir persönlich? Wo stehen auch die Gemeinden, in denen wir sind? Wo stehen wir da bei dem Thema? Tun wir das, was Jesus tut? Was Jesus gesagt hat? Tun wir es nicht? Was haben wir für Schritte gemacht? Wo sind wir zurückgegangen? Und wo sind Lügen in unserem Herzen, die wir doch angenommen haben? Wo wir uns zurückziehen auf andere Dinge? Wo sind Ängste? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir damit mal vor Jesus kommen. Und sagen, Herr, so sieht's bei mir aus. Und dann ist es gut, wenn wir Jesus um Hilfe bitten und ihm sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Und ihm irgendwie die Bereitschaft ausdrücken, uns Schritte zu führen. Und ich sage nicht, dass ich da drin der Tolle bin. Ja. Das wäre einfach nicht wahr. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass ich diesen Wunsch immer mehr in meinem Herzen habe, dass da was ich verloren habe, wiederkommt und dass der Herr da Neues macht in meinem eigenen Leben und auch darüber hinaus, ja, dass er uns Schritte reinführt in diesen Auftrag, die Werke Jesu zu tun. Und ich habe festgestellt, die Schritte, die sind erstmal sehr klein. Ja. Ich habe das so in den letzten Wochen gemerkt, die Schritte sind klein. Aber ich merke auf der anderen Seite, jeder kleine Schritt habe ich das Gefühl, als ob Gott total anschiebt. Und ja, es war, ich kann das einfach sagen, der Friedemann und ich, wir saßen zusammen, dachten, wir müssen irgendeinen Schritt machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen mal nach Mössing raus in die Stadt und gucken mal, was der Herr macht. Wir gehen evangelisieren, in Anführungszeichen. Gut, wir haben uns dann getroffen und sind dann erstmal zusammen im Auto durch Mössing gefahren. Dann haben wir uns irgendwo hingestellt und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir mal betend bis zur Eisdiele. Und haben einfach gebetet für die Stadt, haben gebetet für die Leute, was uns so kam, zu zweit betend durch die Stadt und haben so gesagt, Herr, was sollen wir jetzt machen? Wo sollen wir denn jetzt hingehen? Gibst du uns jemand, mit dem wir reden können? Und dann haben wir beide gebetet und um Eindrücke gebetet. Und ja, dann hatte ich so ein Bild von so einem Mann mit einem langen Bart. Und habe ich die ganze Zeit Ausschau gehalten nach diesem Mann mit dem Bart. Dann sind wir wieder ins Auto gestiegen, sind dann durch Bestenhardt gefahren, sie haben da gebetet. Dann sagte der Friedemann, ach, gehen wir doch mal ins Krokodil. Ich war noch nie im Krokodil. Ich weiß nicht, war von euch schon mal jemand im Krokodil? Das ist da so eine Szene-Kneipe. Ja, okay, also es ist nicht der Ort, wo... Zum Evangelisieren, ja. Es ist nicht der Ort, wo ich normalerweise hingehe. Ja. Es ist eigentlich nicht so mein Ort. Und ich sage Friedemann, ach, können wir nicht was Einfacheres irgendwie... Friedemann meinte, ach, das ist kein Problem, komm mit. Ich habe auch kein Geld dabei. Ich lade dich ein auf ein Bier. Gut, dann haben wir uns also da an den Tresen gesetzt und haben also ein Weizenbier getrunken. Und ich habe also nach dem Mann mit dem Bart Ausschau gehalten. Und der Friedemann... Neben uns saß jemand und der Friedemann meinte, du, das ist ein typischer Einsamer. Ich weiß noch, wie du das gesagt hast, Friedemann, das ist ein typischer Einsamer. Ich schwätze mal mit dem. Und ich habe gesagt, okay, ich werde hier beten. Bier trinken und beten. Und Friedemann hat also ein Gespräch angefangen mit dem Mann und die haben die ganze Zeit dann geschwätzt und ich habe also gebetet und gegenüber saß ein Mann mit Bart und ich dachte, ich müsste jetzt da hingehen. Herr, was soll ich ihm sagen? Und ich hatte den Eindruck, seine Frau ist weggelaufen, seine Tochter ist gestorben. Ich dachte, oh Herr, nein, das kann nicht, das ist irgendwie... Ich habe da auf jeden Fall für den Friedemann dann gebetet. Und der Friedemann kam dann wieder rüber zu mir, sagte, du, soll ich ihn zum Gottesdienst einladen? Ich sage, meinst du, der würde kommen? Ja, der würde kommen. Ich sage, also gut, dann lad ihn doch ein. Und dann hat der Friedemann ihn eingeladen, nächsten Tag zum Gottesdienst. Und siehe da, der hat sich einladen lassen und kam hier in den Gottesdienst. Und und dann hat spontan jemand den Gedanken gehabt, ach, den nehmen wir mit auf eine Freizeit. Wir haben von Input aus eine Freizeit gemacht im Mai. Und der kam dann mit. Also der Bernhard war das für den, die ihn kennen. Und der ist dann tatsächlich mit auf diese Freizeit gegangen. Der war jetzt schon ab und zu mal da. Und jetzt hat er sich von sich aus für das Männerwanderwochenende wieder angemeldet. Ja. Und irgendwie habe ich so gedacht, Herr, dieser kleine Schritt von Friedemann und mir. Und schon, man hat ja mehr oder weniger nur den blanken Haken ins Wasser geworfen. Ja, das war ja noch nicht mal ein guter Köder da dran. Und schon hat ein Fisch angebissen. So war mir das, als ob der Herr sagt, guck mal, nur einen blanken Haken ins Wasser geworfen und schon habt ihr einen gefangen. Und der ganze Schlüssel zu dem war, wir sind gegangen. Das war alles. Und haben dieses Hindernis überwunden und sind eben nicht zum Biertrinken in die Kneipe gegangen, sondern wir sind hingegangen mit dem Wunsch und mit dem Herzen, Herr, wir möchten hier hingehen und deine Werke tun, was du vorbereitet hast. Wer ist hier? Wer ist hier? Wem können wir was sagen? Ich gehe natürlich öfter mal durch irgendeine Stadt oder irgendeine Straße, aber meistens nicht mit diesem Anliegen. Und Jesus sagt, hebt die Augen auf. Die Ernte ist weiß. Und die Sache ist die, dass wir das oft nicht machen. Wir gehen durch die Erntefelder und gucken nach unten. Also ich rede auch von mir selber. Und das ist der erste Schritt, wo Jesus sagt, der Schritt zur Ernte ist, die Augen aufzuheben und zu sehen, wo Gott was vorbereitet hat. Es gibt schon reife Dinge. Ja. Und ich glaube, dass Gott da noch mehr hat für uns. Das war nur der erste Schritt. Und ich glaube, es gibt noch mehr. Und ich glaube, wir werden auch diese Woche sowas erleben. Wie Gott uns anschiebt. Warum? Warum schiebt er uns da drin? Kann mal jemand lesen, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will das. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb schiebt er uns an und belohnt jeden kleinen Schritt, den wir machen. Er gibt uns Rückenwind. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Er sagt, geht. Jesus selber sagt, am Ende vom Matthäus-Evangelium, am Ende vom Markus-Evangelium, geht hin. Und im Johannes-Evangelium sagt er, Kapitel 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird größere tun als diese, weil ich zum Vater gehe. Jesus sagt uns, geht, tut die Werke, die ich getan habe. Bevor wir da weiter einsteigen, die Werke Jesu, möchte ich, dass wir gerne einmal kurz innehalten und vor Gott kommen mit dieser Frage. Wo stehe ich da? Wo ist es vielleicht nötig, dass ich den Herrn um Vergebung bitte auch? Wo muss ich ihm ehrlich sagen, Herr, ich weiß nicht, wie ich das machen soll? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst. Ich habe was weiß ich. Oder auch, ich möchte so gerne. Ich möchte so gern weiterkommen, dass wir das dem Herrn sagen. Und ihm dann auch, das wäre mein Wunsch, sagen, dass er uns weiterführen soll. Einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter nach vorne. Ganz konkret, dass wir nicht nur seine Werke kennen, sondern dass wir auch wirklich anfangen, das zu tun. Lass uns doch einfach einen Moment jeder für sich zum Herrn beten. Und ich glaube, es ist gut, wir gehen noch einen Schritt weiter. Und ihr nehmt euch euren Nachbarn und macht es zusammen fest vom Herrn, was ihr festmachen möchtet vor Gott. Und wenn ihr das könnt, in diese Richtung, dass er ihm sagt, Herr, bitte, hilf uns, hilf mir, führ mich einen Schritt nach vorne. Ich gebe dir die Bereitschaft, ich drücke dir die Bereitschaft aus und gebe dir meine Zeit, stell mich dir zur Verfügung, dass du mich weiterführen darfst. Und der Herr wird uns nicht überfordern, aber er wird uns schon, denke ich, anschieben. Aber lass uns das doch festmachen, zu zweit. Ja? Lass uns da einen Knopf dran nähen. Okay? Ganz kurz. Schnappt euch bitte einen Nachbarn. Ja, Vater, ich möchte mich einfach zum Sprecher machen und vor dir sagen, Vater, wir brauchen deine Hilfe durch deinen Heiligen Geist, aber wir sind hier, weil wir deine Werke tun möchten, weil wir dem Auftrag nachkommen möchten, den du uns gegeben hast. Und wir beten darum, Vater, führ du uns weiter. Führ du uns weiter, Herr. Amen. Amen. Okay, dann lasst uns tiefer in das Thema einsteigen. Die Werke Jesu tun. Und wir wollen erstmal schauen, was die Werke Jesu überhaupt sind, was er getan hat. Was Jesus überhaupt getan hat. Und die Schlüsselstelle dafür, oder eine der Schlüsselstellen, denke ich, ist Lukas 4, Vers 18 und 19. Kann das mal jemand lesen von euch? Wisst ihr auswendig, was da steht? Lukas 4, 18 und 19, weiß es jemand? Ungefähr? Genau, das ist das. Okay, ja, so ähnlich, kann es jemand mal... Okay, also Jesus sagt von sich, das ist, warum ich da bin. Ja, am Anfang seines Dienstes liest er in der Synagoge aus dieser Schriftstelle und er liest es vor und die Leute schauen auf ihn und er sagt, jetzt ist es in Erfüllung gegangen. Und jeder wusste, das ist eine Prophetie auf den Messias. Jesus sagt, jetzt ist es in Erfüllung gegangen. Ich bin da, das ist das, was ich machen will. Und das Ganze hat zwei Schwerpunkte. Und das eine ist, er tut was und das andere ist, er ruft was aus oder er proklamiert was. Er proklamiert ein angenehmes Jahr des Herrn und er tut was. Er verkündigt gute Botschaft, er sendet Gefangene in Freiheit, er heilt die Blinden und so weiter. Also das Ganze hat zwei Schwerpunkte. Jesus tut was oder Jesus sagt was, proklamiert. Und jetzt noch ein Fremdwort, bitte verzeiht mir, er demonstriert. Ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Also er proklamiert das Reich Gottes und er demonstriert das Reich Gottes. Demonstrieren bedeutet, er zeigt es. Er macht es offenbar, er macht es kund. RAG heißt Reich Gottes. Ja. Proklamieren bedeutet ausrufen. Wir kennen das heute gar nicht mehr. Also ihr wisst zum Beispiel, als der Staat Israel gegründet wurde, wurde der Staat Israel proklamiert. Wurde ausgerufen, jetzt gibt es den Staat Israel hier. Den gab es vorher nicht. Jetzt gibt es ihn. Wir rufen das aus. Wir proklamieren diesen Staat. Den gibt es jetzt hier. Es gibt ein neues Reich. Das Reich Israel. Und wisst ihr, was danach passiert ist? Sofort sind andere dagegen aufgestanden und haben gegen dieses neu proklamierte Reich gekämpft. So ähnlich ist es bei Jesus gewesen. Jesus ist aufgetreten und er hat was ausgerufen, er hat was proklamiert. Er hat gesagt, ich rufe das Reich Gottes aus, das ist jetzt hier. Und sofort ist was dagegen aufgestanden. Das war kein neutraler Grund, wo Jesus sich befunden hat. Also Jesus ist gekommen, er hat sich dahingestellt und hat gesagt, jetzt ist es da, das Reich Gottes ist da. Er hat es ausgerufen wie eine Tatsache. Er hat gesagt, es ist eine Tatsache, das ist die Wahrheit. Ich rufe das hier aus, ein neuer Staat, ein neues Reich. Oder nicht ein neues, sondern das ist jetzt hierher gekommen. Und er hat es nicht ausgerufen in einem Dings, wo es noch nichts gab, sondern da gab es schon was. Ja, das ist so ungefähr, als wenn der Silas zum David ins Zimmer kommt, also mein einer Sohn in das Zimmer von dem anderen Sohn und sagt, ich proklamiere, das ist jetzt mein Zimmer. Das ist jetzt mein Bereich. Und dann wird sofort was losgehen, ein Kampf. Ein fleischlicher Kampf. Bei Jesus ist ein geistlicher Kampf losgegangen. Oder wenn du, was könnte man noch sagen? Ja, es kommt eine Firma in die andere Firma und sagt, ich proklamiere, das ist jetzt hier meine Firma. Oder ein Außendienstler kommt in den Bereich von einem anderen Außendienstler. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der Außendienst macht und sagt, das ist jetzt mein Bereich, das sind meine Kunden jetzt hier. Proklamiere das. So ist Jesus gekommen und das ist das, was er gemacht hat. Er hat nicht weniger gemacht als das, zum Beispiel Markus 1. Er ist aufgetreten und hat das Reich Gottes proklamiert. Markus 1, Vers 14. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, man könnte auch sagen herbeigekommen. Er sagt, das Reich Gottes ist da und was sollt ihr jetzt tun? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das nächste, was passiert in ein paar Versen weiter, ist, er macht das wieder am Sabbat in der Synagoge und sofort manifestiert sich ein Dämon in einem Mann und Jesus treibt diesen Dämon aus. Und hinterher sagen die Leute was Interessantes. Sie entsetzten sich und sagten, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm? Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat proklamiert das Reich Gottes und er hat es dann demonstriert. Das Reich der Finsternis ist aufgestanden gegen diese Proklamation. Und dann hat Jesus das Reich Gottes durchgesetzt. Er hat gezeigt, dass es wirklich da ist und dass es stärker ist. Und ich habe mal im Markus-Evangelium alle Stellen, die davon handeln, dass Jesus Dämonen austreibt, mit grün unterstrichen. Und alle Stellen, die von Heilung handeln, mit rot unterstrichen. Und es ist ganz interessant, wenn ihr das macht, Das wechselt sich ziemlich ab, ja. Also es kommt ungefähr genauso viel Dämonenaustreibung wie Heilung vor. Im Markus-Evangelium bis Kapitel 10. Also Jesus proklamiert das Reich und das Reich der Finsternis steht dagegen auf. Und es kommt zu einer, ich weiß nicht, ob ihr den Prediger noch kennt oder den Lehrer noch kennt. John Wimber ist vor ein paar Jahren gestorben. Gibt aber noch gute Bücher von ihm. Er hat das so genannt, es kommt zu einem Power Encounter. Auf Deutsch würde man sagen, es kommt zu einer Konfrontation zwischen zwei Kräften. Die treffen aufeinander. Und das ist heute immer noch so. Das ist nicht nur damals bei Jesus so gewesen, sondern wenn wir das Reich, wenn wir die Werke Jesu tun, dann können wir das erwarten. Es gibt ein Power Encounter. Es kommen zwei Kräfte, die aufeinander treffen. Evangelisation ist nie im luftleeren Raum, nie im geistlich luftleeren Raum. Du kommst nicht irgendwo hin, wo unbebauter Boden ist und die warten alle nur drauf, dass du kommst, sondern es ist schon jemand da. Und wenn wir gehen und die Werke Jesu tun, dann wird es so sein. Und wir müssen das einfach sehen. Wir müssen uns darauf einstellen, wir müssen das anschauen. Es wird eine Konfrontation geben mit dem Reich der Finsternis, auf die eine oder andere Weise. Und zwar immer. Und es sieht ganz unterschiedlich aus, ja. Aber das ist, glaube ich, das, was wir als erstes festhalten müssen. Bei Jesus ist das ständig so gewesen. Er hat Konfrontation mit der Finsternis gehabt. Und die Finsternis kam in verschiedenen Gewändern. Die kam direkt in dämonischen Angriffen. Und ich habe nochmal gesehen, im Zusammenhang mit den Dämonen übrigens, wenn Jesus Dämonen austreibt, steht da an einer Stelle, und er ließ sie nicht reden, denn sie kannten ihn. Es steht zwei oder dreimal da. Die Dämonen kannten Jesus und Jesus hat nicht zugelassen, dass sie ihn offenbar machen. Das ist interessant. Die haben sich ihm unterwerfen müssen. Aber das Reich der Finsternis kam in dieser Art und Weise gegen Jesus und dann kam es in der Art und Weise von religiösen Führern gegen das Reich Gottes. Das müssen wir auch sehen. Das Reich der Finsternis kommt auf verschiedene Arten und Weisen. Und es kommt direkt mit Angriffen. Es kommt über religiöse Schiene. Religiöse Leute stehen auf gegen das Reich Gottes. Manchmal die, wo wir es gar nicht gedacht haben. Mit den allerbesten frommen Absichten. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu unterscheiden. Und dann, einer der schlimmsten Angriffe war aus dem engsten Freundeskreis von Jesus. Jemand, der ihn verraten hat. Aber es gab immer Angriffe und das hat sich durchgezogen auch hinterher bei den Aposteln. Und ich glaube, das ist heute immer noch so. Wenn wir da Schritte machen wollen, wir werden merken, es wehrt sich was. Aber Jesus demonstriert, das Reich Gottes ist stärker. Und das ist auch das, was wir können. Wir proklamieren nicht nur, sondern wir können auch das Reich Gottes demonstrieren und sagen, nein, wir überwinden das, die Widerstände. Und lasst uns mal das angucken, wie das bei Jesus Hand in Hand geht im Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium Kapitel 4, Vers 23 bis 25. Und ihr müsst dran denken, dass in der ursprünglichen griechischen Übersetzung von der Bibel, da gab es keine Verse und keine Überschriften. Da gab es keine Kapitelangaben und keine Versangaben. Alles, was die Leute hatten, waren, sie mussten auf sprachliche Signale achten. Also sprachliches Signal heißt, da kommt ein Satz, der wiederholt sich zum Beispiel. Gibt es auch andere Sachen. So, und jetzt achtet mal selber auf so ein sprachliches Signal, wenn ein Satz sich wiederholt. Ich lese mal vor, Matthäus 4, Vers 23 bis 25, da steht, und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches Gottes und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Also Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Dann schauen wir Matthäus 9, Vers 35 an. Dann könnt ihr mal den Finger in Kapitel 4 lassen. Da steht, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches Gottes und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Fällt euch was auf? Ich würde sagen, das ist fast genau derselbe Satz. Stimmt's? Kapitel 4, Vers 23 und Kapitel 9, Vers 35. Und wir sehen hier, ich nenne das mal ein Sandwich. Ja. Der Matthäus fängt was an und sagt und gibt eine Überschrift: Jesus predigt und heilt. Und am Schluss sagt er wieder, er predigt und heilt. So, und was macht er dazwischen in den Kapiteln? Als erstes Kapitel 5, 6 und 7, was ist es? Bergpredigt. Was erklärt er da? Was Jesus gepredigt hat. Und in Kapitel 8 und 9, was kommt da vor? Heilung, Dämonenaustreibung, Heilung. Hauptsächlich Heilung und Dämonenaustreibung. Stimmt's? Also, was hat der Matthäus da gemacht, als er das Matthäus-Evangelium geschrieben hat? Er wollte das Folgendes deutlich machen. Er hat gesagt, das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat gepredigt und geheilt. Das ist seine Überschrift. Und hier ist es wieder seine Zusammenfassung. Er hat gepredigt und geheilt. Und hier erklärt er uns in den Kapiteln dazwischen, wie das aussieht. Das ist das, was er gepredigt hat. Und das sind Beispiele, wie er geheilt hat. Und dann fasst das wieder zusammen. Und dann geht er noch einen Schritt weiter in Kapitel 10. Kapitel 38 hört so auf. Und als Jesus die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft waren und verschmachtet. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Und als er seine Jünger auch herangerufen hat, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Und Vers 7 sagt er, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Das Ende vom Lied ist, Jesus gibt diesen Auftrag an die Jünger weiter. Und zwar genau denselben Auftrag. Ja, könnt ihr das sehen? Er predigt und heilt. Matthäus erklärt uns, was er gepredigt hat, erklärt uns, wie er geheilt hat. Er fasst es wieder so zusammen und dann sagt Jesus, aber das reicht nicht, dass ich das mache. Die Ernte ist so groß. Es braucht noch mehr Leute. Und dann ruft Jesus seine Jünger und sagt, und ihr macht jetzt bitte das Gleiche. Ihr macht jetzt bitte das Gleiche. Und ich glaube, dass Jesus das auch zu uns sagt. Ihr macht jetzt bitte das Gleiche, was ich gemacht habe. Und das ist das, worum es uns gehen soll, dass wir sagen, Herr, wir wollen das machen und führ uns Schritte da rein. Der Horizont, möchte ich nochmal sagen, worum es Jesus geht, ist das Reich Gottes. Und das ist auch wichtig für uns. dass wir sehen, es geht ums Reich Gottes. Es geht nicht nur, ja, es geht um mehr. Es geht um Gottes Herrschaft. Ich möchte nur ein paar Gedanken dazu sagen, was das Reich Gottes ist. Zunächst mal, was ist nicht das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist nicht dasselbe wie die Gemeinde. Da gibt es natürlich eine große Schnittmenge, aber das Reich Gottes ist noch mehr. Das Reich Gottes oder ein Königreich ist der Herrschaftsbereich, der Einflussbereich von Gott. Der Einflussbereich eines Königs. Und was ist da, wo ich Einfluss habe? Da gilt mein Wort. Da wird das gemacht, was ich sage. Da wird mein Willen durchgesetzt. Und das ist das, was das Reich Gottes ist. Da ist es so, wie der König das will. Es gibt auch unterschiedliche Reiche auf dieser Welt. Also wir sind in diesem Jahr in Kroatien in Urlaub gewesen. Und Kroatien ist ein anderes Reich als Deutschland. Und wenn man nach Kroatien kommt, dann merkt man, man ist in einem anderen Land. Stimmt's? Silas, was würdest du sagen? Was ist denn zum Beispiel anders?
Die Häuser und die Straßen.
Die Häuser und die Straßen sind anders. Was ist noch anders?
Alles.
Zum Beispiel? Kuna?
Die Währung.
Die Währung ist anders. Die Autos sind älter. Die Sprache ist anders. Das Klima ist anders. Eine Landschaft. Es ist ein anderes Land. Früher war das noch mehr, aber es ist immer noch so, wenn man zum Beispiel als ich nach Russland gereist bin, und wenn ich nach Russland komme, merke ich, das ist ein anderes Land, ist ein anderes Reich. Man kommt dahin und man merkt, dieses Reich fühlt sich ganz anders an. Ja. Man spürt eine andere Atmosphäre. So ein anderes Reich, so ein spezielles Königreich oder ein spezielles Land hat immer eine spezielle Atmosphäre. Man kommt nach Deutschland und man merkt eine gewisse Atmosphäre, auch geistlich. Man kommt nach Russland und man merkt eine Atmosphäre. Ich habe mir früher eingebildet, sogar wenn ich mit dem Flugzeug über den Wolken, ich konnte die Grenze nicht sehen, wenn ich da geflogen bin, habe ich irgendwann gemerkt, jetzt bin ich in Russland. Geistlich. Ich gedacht, jetzt ist irgendwie was anders geworden. Ich spüre irgendwie, jetzt bin ich in Russland. Spätestens am Flughafen habe ich es dann gemerkt. Und ich glaube, das ist beim Reich Gottes auch so. Das Reich Gottes hat einen speziellen, es fühlt sich auf eine spezielle Art und Weise an. Es hat eine spezielle Atmosphäre. Was würdet ihr denn sagen, wie das Reich Gottes sich anfühlt? Was gehört zum Reich Gottes, ja? Was? Es ist warm, ja. Interessant, gut. Was? Bitte. Liebe, hell, Freude, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Wahrheit. Was war das? Hoffnung. Ja, so fühlt sich das Reich Gottes an. Wie fühlt sich denn das Reich des Teufels an? Kalt, eklig. Böse, Lüge, falsch, Ungerechtigkeit, Bedrückung, was? Unruhe, Bedrängnis, Streit, Traurigkeit, Verwirrung, genau. Es sind zwei Reiche, die sich ganz unterschiedlich anfühlen. Und es ist ganz wichtig, dass wir sehen, was ist das Reich Gottes? Wie beschreibt uns Jesus das Reich Gottes? Weil darum geht's. Um dieses Reich Gottes, das hat Jesus verkündigt. Jesus hat verkündigt, da hier ist das Reich Gottes, hier hat Jesus das Sagen, hier hat der Vater das Sagen. Und er zeigt, woran wir das Reich Gottes erkennen. Und eins davon ist zum Beispiel die Atmosphäre, wie sich's da drin anfühlt. Er hat das gezeigt, diese Liebe. Und er hat dann eben diese Zeichen des Reiches Gottes gezeigt. Und ich glaube, wir sollen das auch beides zeigen, wenn wir die Werke Jesu tun. Wir sollen auch zeigen, wie sich das Reich Gottes anfühlt. Friede, Liebe, Freude. Das gehört mit zu diesem Auftrag. also die Atmosphäre des Reiches Gottes verbreiten. Und dann hat das Reich Gottes bestimmte Werte. Können wir das auch noch mal ganz kurz angucken? Was gilt denn im Reich Gottes? Was gelten da für Werte? Wahrheit? Liebe? Ja. Vergebung? Gnade, ja. Heilung? Annahme, ja. Das ist doch mal was. Bitte? Vertrauen? Ich schreibe mal ein paar Sachen auf. Vertrauen, Liebe, Annahme, Vergebung. Dankbarkeit. Okay, das nennen wir mal Treue, ja. Gut, okay, und so weiter. Es gibt noch mehr. Und wir sehen, wie Jesus das verkörpert hat und wie er das gebracht hat. Wenn er das Reich Gottes gebracht hat zu den Menschen, hat er einerseits das Wort, das Reich Gottes proklamiert, er hat es verkündigt. Er hat auch verkündigt, was man tun soll, was man nicht tun soll. Aber er hat das auch gelebt. Er hat das hier den Menschen gegeben. Er hat das Annahme und Vertrauen und Vergebung hat er ihnen gegeben. Und das hat er gelebt. Er hat die Werte und die Atmosphäre vom Reich Gottes verbreitet. Und wenn wir diesen Auftrag von Jesus angucken, die Werke Jesu tun, ich muss das jetzt einfach abkürzen alles, dann geht es um mehrere Sachen. Das Erste, was Jesus uns, glaube ich, sagt, ist bei unserem Auftrag, wir sollen beten, dass das Reich Gottes kommt. Und zwar sagt er das im Vaterunser. Das ist eigentlich die erste Bitte, dein Reich komme. Also beten, dass das Reich Gottes kommt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir Schritte gehen wollen in diesen Auftrag rein. Ich glaube, das Gebet ist trotzdem wichtig. Und das ist der erste Schritt, den wir tun. Wir beten, dass das Reich Gottes kommt. Und ich glaube, das nächste ist dann, dass wir auch das tun, dass wir das Reich Gottes verkündigen. Ja. Verkündigen. Und wir machen gleich, macht die Silke, einen praktischen Schritt, wie das aussehen kann, wie wir das Reich Gottes verkündigen. Das dritte ist, dass wir das Reich, die Werke des Reiches, wo habe ich denn das jetzt aufgeschrieben? Die Zeichen des Reiches Gottes tun. Dass wir dasselbe tun, was Jesus getan hat, dass wir Dämonen austreiben, dass wir Kranke heilen, dass wir Zerschlagenen gute Botschaft verkündigen. Jesus möchte, dass wir das tun. Er hat uns das als Auftrag gegeben und wir wollen auch da uns anschauen, wie wir das machen können. Das werden wir morgen machen, Schritte da reingehen, für Kranke zu beten, Dämonen auszutreiben, wo das nötig ist. Kommt auch noch mal, wenn wir auch noch berühren, das Thema. Und das vierte, was Jesus auch von uns will, ist, dass wir die Werte und die Atmosphäre verbreiten. Und das bedeutet noch mehr, dass man das Reich Gottes zum Anfassen macht, dass man zeigt, was das praktisch bedeutet. Ja. Ich glaube, dass es das umfasst, wenn man um das Reich Gottes betet, wenn es ums Reich Gottes geht, dass man als erstes betet, dass man es auch proklamiert mit unserem Mund, dass wir die Zeichen tun, aber darüber hinaus, dass wir die Werte und die Atmosphäre von Dienst und Barmherzigkeit und all dieses leben und auch demonstrieren, ja. Dienst an anderen Menschen, an Menschen, die uns nichts zurückgeben können. Okay. Ich fasse das mal zusammen bis hierher. Das ist für diese Woche und für unser ganzes Thema der Horizont, in dem wir uns bewegen wollen, das Thema Werke Jesu tun und im Hinblick aufs Reich Gottes, immer dieses Beides im Blick haben. Einerseits verkündigen, aber andererseits auch praktisch was tun. Und zwar die natürlichen und die übernatürlichen Dinge, die Jesus uns in die Hand gibt. Was ist das Reich Gottes? Das ist der Bereich, wo Gottes Wort gilt, wo Gott was zu sagen hat, wo seine Atmosphäre ist, wo seine Werte gelten. Und das verkündigen wir und setzen das durch. Wir beten darum, weil es schon angefangen hat, aber noch nicht voll da ist. Jesus sagt, wir sollen dafür beten. Und er verspricht uns, Johannes 14, Vers 12, das sage ich nochmal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere tun als diese. Und Vater im Himmel, darum bete ich, dass du uns in diesen ganzen Bereich weiter reinführst, dass wir dein Reich sehen, dass wir nicht davor zurückschrecken, wenn anderes dagegen aufsteht gegen uns, dass wir unseren Mund auftun, wenn es nötig ist, und dass du uns lehrst, diese Werke zu tun, Vater, und auch, dass wir diese Atmosphäre um uns herum verbreiten, die dein Reich hat, von Annahme und Vergebung, von Barmherzigkeit. Vater, ich bete einfach darum, in Jesu Namen. Amen. Okay, dann dürft ihr jetzt die Toilette benutzen hier und trinken und essen. Und wir singen dann einfach ein Lied und dann geht's mit der Silke weiter.